Rheinland-Pfalz hat die Wahl. Welche Parteien ziehen in den Landtag ein? Wer wird oder bleibt Ministerpräsident? Rund 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger können das bei der Landtagswahl am 22. März bestimmen. Und ich bin eine davon. Mein Name ist Cara Ballerin. Ich bin Journalistin und Redakteurin im Politikressort der Rheinpfalz in Ludwigshafen. Mit Landespolitik beschäftige ich mich dabei nicht ganz so intensiv und deswegen habe ich mich gefragt, wie geht's eigentlich unserem Bundesland? Und was sind die drängendsten Themen? Zu meinem großen Glück habe ich ja Kolleginnen und Kollegen, die mir das beantworten können, die das nämlich ganz genau wissen. Und in den Wochen bis zur Landtagswahl spreche ich mit ihnen über die Baustellen der Landespolitik. Und eine dieser Baustellen, und zwar eine ziemlich große, sind die klammen Kassen in den Kommunen im Land. Nicht nur Ludwigshafen ist hochverschuldet, sondern gerade auch Städte in der Westpfalz, wie Pirmasens zum Beispiel. Aber warum ist das so? Dazu kennt sich meine Kollegin Anke Herbert bestens aus. Sie ist Westpfalz-Reporterin und steckt ganz tief drin im komplizierten Konstrukt der Kommunalfinanzen. Und deshalb freue ich mich ganz arg, dass sie heute Zeit für mich hat. Hallo Anke.
Hallo Cara.
Du Anke, sag mal, wie kommen Städte, Gemeinden und Kreise eigentlich an Geld? Woher kommt das?
Da muss man einfach mal vorausschicken, dass Städte und Gemeinden nur wenige eigene Einnahmemöglichkeiten haben. Was jeder von uns kennt, sind Grundsteuer, Gewerbesteuer. Davon speisen sich die Kommunen. Und dann gibt's aber auch noch die Gebietskörperschaften. Das sind Zusammenschlüsse von Kommunen, wie ein Landkreis oder eine Verbandsgemeinde. Und die haben an eigenen Einnahmen eigentlich nur die Umlagen, die ihre Verbandsangehörigen Kommunen zahlen müssen. Mhm. Das kommt auch nicht immer so gut an, je nachdem, ob der Hebesatz gerade gesenkt oder erhöht werden muss bzw. kann. Das meiste Geld, über das Kommunen verfügen können, kommt aber vom Land. Und das Land ist im Prinzip verpflichtet, Kommunen so viel Geld zu geben, dass sie ihren Aufgaben nachkommen können. Die Pflichtaufgaben, die die Kommunen finanzieren müssen, werden ihnen von Bund und Land übertragen. Und dabei soll eigentlich gelten, wer bestellt, bezahlt. Das heißt, ich, Bund, will was von den Kommunen und gebe dafür das Geld oder auch im Fall des Landes, sodass sie ihre Aufgaben erfüllen können und dass trotzdem unterm Strich der Haushalt ausgeglichen ist und im besten Fall so viel übrig bleibt, dass man eben die kommunale Selbstverwaltung bewältigen kann, das Gestalten der Heimat vor Ort. Und das ist halt einfach auch ganz wesentlich für eine Demokratie.
Das heißt, das Gestalten vor Ort, da sprechen wir dann darüber, dass sie vielleicht irgendwie die Sporthalle sanieren können oder also irgendwas für die Gemeinschaft vor Ort tun können.
Freibäder sind ein beliebtes Beispiel, aber auch eine Stadtbibliothek oder auch Unterstützung für die Vereine. Alles, was es so gibt. Aber auch bei bestimmten Pflichtaufgaben den notwendigen Eigenanteil leisten zu können. Das heißt, wenn eine Kita gebaut werden muss, dann wird das ja auch nicht, schön wär's, zu 100% vom Land bezahlt, sondern es ist Pflichtaufgabe der Kommune und wenn das Land das fördert, bleibt, also erstens ist die Förderung nicht hoch genug im Moment und zweitens muss auch immer ein Eigenanteil erbracht werden.
Das finde ich ganz spannend, was du sagst. Zu den Pflichtaufgaben würde ich gerne nachher nochmal kommen, aber springen wir nochmal einen Schritt zurück. Sag mal, Anke, wie ist denn die Situation der Kommunen im Land? Wie sieht's denn da aus? Man hört da ja immer die größten Horrormeldungen, alle sind pleite, allen geht's ganz schlecht. Ist es wirklich so?
Alle sind es mit Sicherheit nicht, aber ein viel zu hoher Anteil. Und das geht jetzt nicht nur für die großen Städte, die immer genannt werden, sei es jetzt Kaiserslautern, Ludwigshafen, Pirmasens, sondern das geht auch für viele kleine Ortsgemeinden, die halt zum Teil mal gerade 1000 Einwohner oder noch weniger haben und nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel ein Rasenmäher zu kaufen, um die Friedhofswiese zu mähen. Also da fängt es schon an. Also es ist keinesfalls so, dass Kommunen jetzt 100 Jahre lang über ihre Verhältnisse gelebt hätten und sich deshalb die Schuldenberge türmen, ganz im Gegenteil.
Okay, aber wenn du sagst, es ist nicht so, dass die ganze Zeit in Saus und Braus gelebt haben und deswegen Schuldenberge angehäuft haben, woran liegt denn dann die Schuldenlast? Also wie hat sich die aufgetürmt?
Die Schuldenlast kann man sich bildlich im Prinzip wie eine Bugwelle vorstellen, die immer größer wird, immer höher wird, wenn man sie zwischendurch nicht bricht. Und bei den Kommunen ist es halt so, dass sie schon seit Jahrzehnten einfach strukturell unterfinanziert sind. Das heißt, sie bekommen weder von Bund noch Land genug Geld, um ihre Pflichtaufgaben bezahlen zu können. Wobei man noch dazu sagen muss, der Bund darf keine direkten Beziehungen zu Kommunen unterhalten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Bund Sozialleistungen erlässt, die die Kommunen bezahlen müssen, dann geht das Geld vom Bund ans Land und vom Land an die Kommunen. Und das Land kann, muss aber nicht alles weitergeben. Und das ist zum Beispiel so eine Streitfrage, über die auch schon seit Jahren diskutiert wird.
Was sind denn genau diese Pflichtaufgaben, von denen wir die ganze Zeit reden? Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen einordnen auch, wie viel des Geldes so eine Stadt wie Ludwigshafen oder Kaiserslautern oder so, wie viel gibt sie für so Pflichtaufgaben aus? Also macht es den Großteil aus? Macht es fast alles aus?
Also jene Pflichtaufgaben, die immer wieder angeführt werden, sind die Ausgaben in den Bereichen Soziales und Jugend. Und die machen in der Regel weit über 50% der kommunalen Haushalte aus.
Nur diese beiden Punkte, also nur Soziales und Jugend?
Genau.
Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Ist das so eine klassische Pflichtaufgabe?
Genau, Kita-Plätze ist ein gutes Beispiel. Das heißt, die Kreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, die Kindertagesbetreuung zu gewährleisten. In der Regel sind das Kita-Plätze. Und dazu müssen natürlich Kindertagesstätten gebaut werden, das Personal muss eingestellt werden. Das alles birgt natürlich auch Folgekosten, weil das Personal ja dauerhaft bezahlt werden muss und die Kindertagesstätten müssen unterhalten werden. Und dazu gibt es dann vom Land fixe Zuschüsse, die auch seit Jahren nicht mehr erhöht wurden und womit die Kommunen aber vorne und hinten einfach nicht auskommen. Erschwerend hinzu kommt, dass das Land irgendwann gesagt hat, Kita-Betreuung oder Kindertagespflege ist ab dem zweiten Lebensjahr kostenlos. Das heißt, die Nachfrage an Kita-Plätzen ist unheimlich gestiegen in den vergangenen Jahren und die Kommunen kommen leider nicht mehr hinterher, weder mit dem Bauen noch mit dem Kita-Personal, geschweige denn davon, das Ganze zu bezahlen.
Kannst du mir denn irgendwie so mal eine Hausnummer sagen, wie hoch die Kommunen verschuldet sind? Gibt es da irgendwelche Zahlen dazu? Wie ist es denn in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern? Gibt es denn da sowas?
Obwohl das Land in den vergangenen Jahren hochverschuldete Kommunen zumindest zum Teil entschuldet hat, was allerdings auch zu strengen Auflagen für die betroffenen Kommunen geführt hat, hat eine jüngste Studie der Bertelsmann Stiftung dargelegt, dass Rheinland-Pfalz bei der Pro-Kopf-Verschuldung immer noch an vierter Stelle liegt, und zwar mit 588 Euro pro Kopf. Und wenn ich es recht erinnere, sind es nur Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Saarland, jene Bundesländer, die noch vor Rheinland-Pfalz liegen.
Und diese Schuldenberge, die ja immer noch da sind, trotz Entschuldung, wachsen die denn jetzt gerade weiter?
Ja, die wachsen auf jeden Fall. Man muss sich das so vorstellen wie so eine Schuldenspirale, die sich immer höher schraubt, weil einfach dauerhaft nicht genug Geld vorhanden ist, obwohl die Leistungen dauerhaft ansteigen. Und wenn jetzt zum Beispiel die ukrainischen Flüchtlinge vom Bürgergeld in die Asylbewerberleistungen zurückgestuft werden, also das nennt man dann, man wechselt den Rechtskreis für die betroffenen Menschen, dann bedeutet das wieder Millionenkosten, die dann zu Lasten der Kommunen gehen, die dann auch wieder mehr Personal einstellen müssen, um die Antragsflut zu bewältigen. Dieser ganze Aufwand, also für Personal, Sachkosten, das Land Rheinland-Pfalz sagt gern, da muss der Bund jetzt einspringen, um die Finanznot der Kommunen zu lösen. Es gab auch im Herbst 25 eine erste Bund-Länder-Konferenz, wo man das Thema diskutieren wollte. Man hat sich dann wenig überraschend ergebnislos vertagt und eine neue Konferenz für Frühjahr 2026 angesetzt.
Aber ist auch das Land aktiv geworden? Hat das denn irgendwie mal gesagt, so hier mal ein Batzen Geld, damit ihr ein bisschen von euren Schuldenbergen runterkommt?
Das Land hat schon verschiedentlich reagiert mit Sonderprogrammen, mit Fördermillionen. Aber das ist alles im Prinzip immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der oft auch noch mit viel Bürokratie verbunden war. Jetzt gibt es natürlich zwei Besonderheiten, die nach der Bundestagswahl 2025 kamen. Zum einen diese ganzen Sonderprogramme des Bundes, wovon Rheinland-Pfalz natürlich auch profitiert, insbesondere vom Sonderprogramm für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Davon gehen 2,9 Milliarden Euro über das Land direkt an die Kommunen. Zum anderen hatte das Land das Problem, dass man im Volksmund Kriegskasse genannt, 4,4 Milliarden Euro angehäuft hatte an Landesmitteln, die sozusagen irgendwo lagen, Rückstellungen aus Haushaltsüberschüssen und ähnlichem mehr. Das hat der Rechnungshof kritisiert. Und von diesem Geld hat das Land jetzt einiges an die klammen Kommunen verteilt. Das sind zum einen 600 Millionen Euro für ein Sofortprogramm handlungsstarke Kommunen. Also dieses Geld geht binnen 2 Jahren vor allem an die Städte und die Landkreise. Und dann hat man nochmal 600 Millionen Euro auf 12 Jahre freigegeben, die aber ausschließlich für neue Projekte in den Bereichen Bildung, Klima und Infrastruktur, also im Prinzip von der Straße bis zur Turnhalle bis zur Kita, gesteckt werden sollen. Mhm. Und das Gute dabei ist, der Eigenanteil der Kommunen fällt weg, womit sich die Kommunen natürlich bei der Finanzierung leichter tun oder bei der Umsetzung, besser gesagt.
Verstehe. Aber das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten. Da sollten sich die Kommunen doch freuen, oder nicht? Oder sehen die das eher als Wahlkampfmanöver kurz vor der Landtagswahl?
Ja, die Kommunen sind ja nicht undankbar. Aber ich meine, man muss auch mal sehen, das sind ja keine Geschenke. Das ist die Pflicht von Bund und Ländern, dass sie die Kommunen auskömmlich ausstatten. Also nach meiner Überzeugung, gerade in den politischen Zeiten, in denen wir im Moment leben, ist es dringender denn je, die demokratische Grundordnung an der Basis zu gewährleisten. Und dafür ist halt auch einfach Geld bei den Kommunen notwendig.
Haben die sich denn schon mal irgendwie gewehrt, entweder rechtlich oder indem sie irgendwie sich zusammengetan haben, um den Sturm zu proben? Also was gibt's da für Aktivitäten?
Es gibt etliche Klagen, wo Gemeinden, Städte das Land verklagen auf mehr Geld. Es gibt aber auch zum Beispiel Klagen von kleinen Ortsgemeinden gegen einen Landkreis, weil die Umlage, der Umlagesatz so hoch ist. Und der Kreis ist im Prinzip froh, dass geklagt wird, weil er darauf hofft, dass er dadurch durch die Kommunalaufsichtsbehörde, die den Haushalt genehmigen muss, nicht verdonnert wird, diesen Hebesatz tatsächlich zu nehmen.
Gibt es da schon irgendwelche Entscheidungen zu diesen ganzen Klagen? Also haben die schon etwas bewirkt?
Die haben zum Teil schon etwas bewirkt. Also es gibt auch ein höchstrichterliches Urteil, nämlich vom Bundesgerichtshof, dahingehend, dass die Kommunen genügend Geld bekommen müssen vom Land. Das Land hat aber aus Sicht der Kommunen immer noch nicht so reagiert, wie es halt reagieren soll, nämlich indem es die Kommunen dauerhaft und nicht nur punktuell mit so viel Geld ausstattet, dass die kommunale Selbstverwaltung nicht vor die Hunde geht. Das Höchste, was im Moment noch anhängig ist, und das sage und schreibe bereits seit 2019, ist eine Beschwerde der Stadt Pirmasens und des Landkreises Kaiserslautern beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Kurz gesagt, wollen die Stadt und der Landkreis erreichen, dass das Gericht sagt, die kommunale Selbstverwaltung ist vom Grundgesetz geschützt und muss deshalb ermöglicht werden und darf nicht einfach sozusagen freigegeben werden.
Also in meinen Worten, die Städte, Gemeinden, also die Kommunen allgemein, die müssen so viel Geld zur Verfügung haben, dass sie noch eine Gestaltungsmöglichkeit haben.
Genau, also diese Gestaltungsmöglichkeit bringt auch ein Bündnis, das schon seit einigen Jahren existiert und das auch noch bundesweit, nicht nur in Rheinland-Pfalz, gut auf den Punkt. Das ist nämlich das Bündnis für die Würde unserer Städte, wo natürlich auch Pirmasens, Neustadt, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Co. Mit dabei sind und die regelmäßig auch auf die Straße gehen, um zu zeigen, ja, dass es nicht die Schuld der Kommunen ist, dass sie ihren Bürgern, ich will nicht sagen, nichts mehr bieten können, aber doch sehr auf Sparflamme handeln müssen. Es gibt auch noch ein ganz junges, ein frisches Bündnis in Rheinland-Pfalz. Das heißt, jetzt reden wir, Ortsgemeinden stehen auf. Dazu haben sich im vergangenen Herbst Hunderte von Ortsbürgermeistern, also auch halt eben die kleinen Kommunen, zusammengetan und haben überparteilich ein Forderungspapier an das Land vorgelegt. Darüber hat ja jeder gelesen oder was gehört. Das ist jetzt auch schon fast 3 Jahre her, als in der Südpfalz war es die Gemeinde Freisbach, im Kreis Kusel waren es die Gemeinden Oberstauffenbach und Bosenbach, wo die Gemeinderäte mitten in der Legislatur einfach hingeworfen haben. Die Ortsbürgermeister sind zurückgetreten, weil sie gesagt haben, ja, auf gut Deutsch gesagt, wir haben die Schnauze voll, macht ihr es doch oder findet einen, der das kann, ohne auch nur ansatzweise eine Gestaltungsmöglichkeit zu haben.
Unter anderem in Freisbach, wie du gesagt hast, meine Heimatgemeinde, meinem Heimatdorf. Grüße gehen raus an alle Freisbacherinnen und Freisbacher. Anke, jetzt schauen wir mal noch kurz in die Zukunft. Wir befinden uns ja gerade mitten im Wahlkampf und die ganzen Parteien, die sich um einen Einzug in den Landtag bewerben in Mainz, haben ja Programme vorgelegt. Und was sagen die denn, wie sie mit den Kommunen und mit den Kommunalfinanzen umgehen wollen? Was sind deren Konzepte, um dieses Problem zu lösen oder zumindest besser zu machen?
In den aktuellen Parteiprogrammen ist eigentlich nichts Spezifisches zu den Kommunalfinanzen zu finden. Natürlich sprechen sich alle für eine kommunale Finanzautonomie aus, eine, die gestärkt werden muss, weil Heimat eben zuerst mal im eigenen Ort erlebt wird. Aber konkreter wird es nirgendwo, außer bei der SPD, die allerdings auch nur das aufführt, was die Landesregierung und Landtag, was die halt beschlossen haben an Hilfen. Also da gibt's jetzt auch in dem Sinn nichts Neues. Insofern darf man durchaus gespannt sein, je nachdem, wie die Wahlen ausgehen und welche Koalitionspartner da verhandeln werden, ob das Ganze konkreter wird. Die kommunalen Spitzenverbände, also das sind Landkreistag, Städtetag und der Gemeinde- und Städtebund in Rheinland-Pfalz, die haben das auch schon, ich sag mal, bedauert, dass in den Wahlprogrammen nichts Konkretes zu finden ist. Aber auch sie hoffen darauf, dass dann die Kommunen und allem voran deren Finanzen bei den Koalitionsgesprächen an erster Stelle stehen wird.
Eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Nachdem du jetzt seit mehr als 35 Jahren als Journalistin arbeitest, dich intensiv mit Kommunalfinanzen beschäftigst, wo wäre denn aus deiner persönlichen Sicht der richtige Ansatz, um dieses Problem zu lösen?
Also an den Pflichtaufgaben was zu ändern, weniger Aufgaben übertragen oder was auch immer, das halte ich für eher unrealistisch, denn es sind natürlich die Kommunalbehörden, die die Menschen versorgen, die deren Anträge bearbeiten und so weiter. Das ist natürlich die erste Anlaufstelle für einen ganz normalen Bürger. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man von Anfang an mitdenkt, welche Auswirkungen ein neues Gesetz, neue Aufgaben, Festschreibung haben wird. Also sowohl was den finanziellen Rahmen angeht, als auch die Personalsituation bei den Kommunen, als auch ja Sachkosten, so lächerlich sich das vielleicht manchmal anhören mag. Und dann sollte vor allen Dingen, es soll doch eine gewisse Dynamik in diesem sogenannten kommunalen Finanzausgleich drinne sein. Also oft werden ja Kosten erst ein Jahr später erstattet, wenn die Kommune sie nachgewiesen hat. Man muss sich das auch nicht so vorstellen, ich habe Kosten von 1 Million und 1 Million wird dann auch erstattet. Das sind oft Festbeträge, auch um diese landesweite Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu gewährleisten. Also das wird nicht spitz auf Knopf gerechnet. Und dann könnte man natürlich überlegen, obwohl es dann immer so arg viele Möglichkeiten gibt, dass manche freiwilligen Leistungen, die jetzt noch bestehen, vielleicht auch in Pflichtaufgaben umgemünzt werden und damit nicht mehr von der Kommunalaufsicht gestrichen werden können, wenn es beim Haushalt nicht klappt.
Anke, ganz vielen Dank. Danke für deine Zeit und vor allem für deine ganzen Einsichten, die du mir gewährt hast.
Jederzeit.